Wissen, was ist? Der Newsflix-Podcast. Die Themen der Woche erklärt von Expertinnen und Experten.
Herzlich willkommen beim Podcast von Newsflix. Mein Name ist Christian Nusser, heute mit einer etwas angeschlagenen Stimme, aber einem wunderbaren Gast, Frau Dr. Judith Kohlenberger. Sie ist Migrationsforscherin an der Wirtschaftsuni in Wien, Institut für Sozialpolitik, wenn ich richtig informiert bin. Sie ist Senior Researcher am Österreichischen Institut für internationale Politik und Mitglied des Integrationsrates der Stadt Wien. Ich weiß, es ist nur ein Ausschnitt. Es gibt noch viele Funktionen, Funktionalitäten, aber ich glaube, es bildet das ein bisschen ab. Sie kennen sich in der Thematik aus. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie wird man denn eigentlich Migrationsforscherin?
Ich bin tatsächlich zufällig zu diesem Thema gekommen. Ich bin Kultur- und Sozialwissenschaftlerin von der Ausbildung her und habe mich in so meiner allerersten Phase als eigenständige Forscherin, das ist halt, wenn man promoviert einmal, also sozusagen nach Diplomstudium, damals war es noch bei mir, mit ganz anderen Themen befasst. Und ich bin zufällig tatsächlich durch die Ereignisse des Jahres 2015 auch wissenschaftlich damit in Kontakt gekommen. Damals habe ich beim österreichischen Demografen Wolfgang Lutz gearbeitet, der damals noch eine Professur an der WU Wien inne hatte und der sehr spontan auf die Idee gekommen ist, dass es doch wichtig wäre, neben all dem humanitären Engagement, das es im Sommer 2015 gab, neben all den politischen Debatten, die es damals gab, das Ganze auch mit der wissenschaftlichen Brille zu bearbeiten. Und das bedeutet für Demografen vor allem mal Daten zu generieren, die es eigentlich nicht gab. Also überhaupt mal grundlegend festzuhalten, wer sind diese Menschen, die da nach Österreich, nach Deutschland, in die Schweiz kommen? Was sind ihre soziodemografischen Basisdaten, haben wir das genannt? Also wie setzt sich das geschlechtermäßig zusammen? Was ist der Familienstand der Menschen? Bildungshintergrund dieser Menschen, ganz, ganz wichtig für spätere Integrationserfolge. Und nachdem es diese Daten nicht gab, haben wir kurzerhand damals beschlossen, sie selbst zu erheben. Und das, da kann ich mich auch lebhaft daran erinnern, an diese Zeit, auch wenn sie mittlerweile fast 10 Jahre zurückliegt, weil das war für uns im Forschungsteam, wir waren fast 10 Personen, eine sehr intensive Zeit mit vielen Nachtschichten, wo wir in kürzester Zeit einen Fragebogen erstellt haben, den natürlich in die Erstsprachen der Geflüchteten übersetzen mussten und dann in diesen großen Erstaufnahmezentren, die in Wien und Umgebung geschaffen wurden, zum Beispiel in der vorderen Zollamtstraße, ehemaliges Finanzamt, da waren zu Spitzenzeiten über 1000 Menschen untergebracht. Und dort durften wir exklusiv tatsächlich hineingehen und Befragungen durchführen, um eben herauszufinden, wer sind diese Menschen, was sind ihre Zukunftspläne in Österreich, wie können wir Integrationsmaßnahmen über diese erste Zeit des Ankommens hinaus begleiten und gestalten.
Aber gab es da eine Art Schlüsselerlebnis? War der Westbahnhof, die Bilder vom Westbahnhof, irgendwas, was bei Ihnen ausgelöst hat oder gab es irgendwas anderes?
Ich glaube, das eine war tatsächlich am richtigen Ort zu sein, nämlich eingebunden zu sein in dieser Forschungsgruppe und auch konkret, und das ist häufig so in der Wissenschaft, einen Mentor zu haben. Das war damals der Professor Lutz, der mir das erstens zugetraut hat, aber auch sehr offenkundig gesagt hat, ihr habt jetzt gerade zeitliche Ressourcen frei. Ich meine, hatten wir nicht, aber das war so in seiner Vorstellung. Ihr macht das jetzt. Am Anfang war bei uns allen die Begeisterung, ich sage mal, enden wollend. Da haben wir gesagt, na, machen wir das halt jetzt auch noch. Ja, hätten wir schon genug andere Dinge. Und dann aber ist es schon so gewesen, im Zuge der Beschäftigung damit, erstens mal, weil es einfach wirklich spannend ist, zu was ganz Neuem, eben so großes Flüchtlingsaufkommen in Europa zu forschen. Das war spannend. Und dann kam aber auch noch dazu, dass ich gemerkt habe, jetzt können wir zwar diese eine Forschungsfrage beantworten, aber es tun sich gefühlt 10 weitere auf. Und man hat sich dadurch natürlich auch eine gewisse Expertise erarbeitet durch diese erste Studie in diesem Bereich Flucht- und Flüchtlingsforschung, die man auch dann gerne ausbauen möchte. Bei mir war es zumindest so der Fall. Und was noch dazugekommen ist, und das war vielleicht am ehesten eine Art Erweckungsmoment, ich habe sehr schnell gemerkt, wie groß die Diskrepanz ist zwischen wissenschaftlichem Stand der Forschung auf der einen Seite und öffentlicher politischer Debatte auf der anderen Seite.
Wie haben Sie denn die Stimmungsumschwünge im Land miterlebt? Es war ja doch so, dass am Anfang Westbahnhof sehr viel Willkommenskultur, dann ist das ein paar Monate so gegangen und dann ist es eigentlich ins Gegenteil gekippt. Ist das auch von der Wissenschaftsseite her so gewesen und wie haben Sie das erlebt?
Das ist sehr interessant zu beobachten. Und das ist einerseits ein Effekt, der vielleicht nicht in diesem ganzen Extrem, wie er 2016 sich dann gezeigt hat, aber generell dieser Effekt, dass nach einer anfänglich fast euphorischen Hilfsbereitschaft und Solidarität das Ganze wieder abflacht oder sich sogar ins Negative wenden kann, das ist eigentlich bekannt in der Forschung, auch in anderen historischen und geografischen Fluchtkontexten. Wir nennen das die Refugee Fatigue, die Flüchtlingsmüdigkeit. Mhm. Also man wird so ein bisschen müde mit der Zeit und jetzt schon wieder irgendwie Decken hin zum Bahnhof und jetzt schon wieder und da bitte wieder spenden. Irgendwann flaut das ab. Man hat es auch ein wenig mit Blick auf die Ukraine gesehen, natürlich viel weniger ausgeprägt, weil sich da die Stimmung nicht so gedreht hat. Und ich glaube, ich werde oft gefragt, was war dieser eine Moment, der jetzt mit Blick auf Ukraine verhindert hat, dass es sich dreht? Da kommen viele Faktoren dazu, die auch immer wieder thematisiert werden, wie die sind uns kulturell näher, die sehen mehr aus wie wir, die sind Teil der europäischen Familie, ja. Ich glaube aber schon, dass die Art und Weise, wie man von höchster politischer Stelle sich positioniert gegenüber des jeweiligen Konflikts, der im Hintergrund ist, also jetzt russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine oder damals natürlich der Konflikt in Syrien, der ja schon viel, viel länger davor begonnen hatte, und auch wie man sich positioniert gegenüber Flüchtlingsaufnahme, Flüchtlingsintegration, Unterbringung und so weiter, das natürlich hat unmittelbar auch Auswirkungen auf die öffentliche Meinung. Das glaube ich schon, dass da ein starker Konnex vorhanden ist. Und da sehen wir einfach weiterhin, ob wir jetzt auf europäische Ebene blicken oder nationale Ebene, mit Blick auf die Aufnahmebereitschaft der europäischen Länder gegenüber ukrainischen Ankommenden gibt es zumindest politisch gesprochen eigentlich einen großen Konsens. Mhm.
Nun haben wir in den letzten Tagen relativ viel Berichterstattung über Ägypten gehabt. Sie haben das vermutlich auch intensiv sich angeschaut. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Also die EU-Spitze, der Kanzler Nehammer waren in Kairo, haben dort ein Migrationsabkommen ausgehandelt, wo man nicht genau weiß eigentlich den Inhalt, wo auch relativ viel Geld fließt, 7,5 Milliarden Euro. Wie schätzen Sie das ein?
Es ist ja nicht das erste solche Abkommen, muss man sagen. Wir hatten erst im Sommer letzten Jahres ein ähnlich gelagertes Abkommen mit sehr ähnlichen Bildern, möchte ich sagen, die dann durch die Medien gingen, aus Tunis, also Hauptstadt Tunesiens, wo auch von der Leyen mit einer etwas anderen Delegation vor Ort war, um die Absichtserklärung mal zu unterschreiben, dass so ein Abkommen zustande kommen soll. Und das hatte dann aber über die Sommermonate eher den gegenteiligen Effekt. Das hat nicht dazu geführt, dass es zu weniger Asylanträgen beispielsweise in Italien kam oder dass die Überfahrten übers Mittelmeer gesunken sind. Im Gegenteil, die sind angestiegen. Und das ist eine große Gefahr, die ich auch in Verbindung mit diesen Abkommen mit Ägypten jetzt sehe. Wiederum, wir sind auf der Ebene einer Absichtserklärung. Also da gibt es noch vieles auszuformulieren. Ich habe mich im Vorfeld auch versucht einzulesen in die verfügbaren Texte. Mehr als Schlagzeilen findet man bis dato kaum. Das macht es schwierig zu bewerten natürlich.
Es ist ja nicht ganz klar, was die Absicht ist. Ist die Absicht, dass man Migration in Ägypten bremst? Ich kann mich erinnern an ein Gespräch mit Sebastian Kurz vor vielen Jahren, da war er noch Kanzler. Da war die Idee, dass Schiffe, die von Nordafrika ablegen, umgelenkt werden und Ägypten quasi die Migrationsarbeit für die EU übernimmt. Also es ist ja nicht ganz klar, in welche Richtung das geht. Sie wissen das wahrscheinlich auch nicht im Detail.
Das ist sehr richtig. Und man muss sagen, das eine, wo das Abkommen der üblichen Blaupause folgt, die die EU bisher in dieser Kooperationsanbahnung mit Drittstaaten verfolgt hat, ist, dass man wirtschaftliche Hilfen, wirtschaftliche Kooperation an Migrationprävention koppelt. Also das sehen wir in der Vergangenheit immer wieder. Gab es auch mit Marokko beispielsweise. EU-Türkei kommt da schnell in den Sinn, war irgendwie die Blaupause für all das. Das heißt, das kennt man und das kann aber ganz, ganz unterschiedlich, wie Sie es jetzt auch formuliert haben, dann implementiert werden. Da gibt es eigentlich einen großen Spielraum. Ich kann sagen, gut, ich verhindere dadurch irreguläre Migration, indem ich mehr legale Möglichkeiten schaffe. Das ist tatsächlich Teil des Abkommens, zumindest für ägyptische Staatsangehörige. Auch muss man ehrlicherweise sagen, auch das gibt es bereits. Es gibt bereits sogenannte Talente-Partnerships, also Ausbildungspartnerschaften. Es gibt bereits die Möglichkeit, gerade auch für junge Ägypterinnen und Ägypter, legal nach Europa zu kommen und hier zu arbeiten. Man will das ausbauen. Das ist, glaube ich, gut und sinnvoll. Was wir einfach nicht genau wissen, ist, was sich hinter so Schlagworten wie Migrationskontrolle, Aufstockung des Grenzschutzes, Verhinderung von Überfahrten verbirgt. Mhm. Da wird es darauf zu achten sein, wie das auch wirklich implementiert wird. Vor allem aber ist die große Unbekannte für mich, wie viel Handhabe hat denn die Europäische Union dann eigentlich noch, wenn sie denn diese 7,4 Milliarden Euro insgesamt ausgezahlt hat? Einerseits mit Blick auf Migrationsprävention, wie viel Handhabe haben wir da noch? Ich glaube, da sind irgendwann auch die Menschenrechte relevant. Mhm. Auf der anderen Seite aber, der größte Teil dieser Gelder fließt ja in Wirtschaftshilfen zur Stabilisierung des Landes, fließt aber, soweit ich das jetzt den vorhandenen Texten entnehme, direkt an das autokratische Regime als ISIS und nicht zum Beispiel an NGOs vor Ort, an zivilgesellschaftliche Vereine, an die lokale Bevölkerung. Und da ist halt wieder die Gefahr groß, dass das in einem Korruptionssumpf verschwindet oder im Gegenteil das Regime stabilisiert und stärkt, sodass das dann aber wieder Menschenrechtsverletzungen durchführen kann, was es nachweislich getan hat seit 2014, die aber absurderweise Fluchtursachen sind für Menschen und die Menschen einen Fluchtgrund für Europa in die Hand geben würden. Also man sieht schon, da sind viele Unbekannte noch daran beteiligt. Wenn man solche Kooperationsvereinbarungen mit Konditionen macht, dann ist es vor allem sinnvoll, gut darauf zu achten, wohin dieses Geld fließt und vor allem aber auch seitens Europa möglichst selbstbewusst einzufordern. Es geht uns jetzt nicht nur darum, Flüchtlinge wegzuhalten, sondern man verknüpft das beispielsweise mit der Einhaltung von Grund- und Freiheitsrechten für die ägyptischen Staatsangehörigen. Man verknüpft es mit ganz, ganz konkreten wirtschaftlichen Zielen. Also die konkrete Ausgestaltung solcher Abkommen, die macht eigentlich dann den Unterschied.
Nun hat Italien mit Albanien ein Abkommen geschlossen und will das Flüchtlingswesen zum Teil nach Albanien auslagern. Wie sehen Sie denn diesen Vorgang?
Also grundsätzlich sind ja all diese Abkommen auf der einen Seite sich ähnlich, auf der anderen Seite unterscheiden sie sich wieder. Ich glaube, ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist immer auch das konkrete Land. Und ich muss sagen, wenn ich mir Länder ansehe, dann finde ich selbst den Deal mit Tunesien, der ja in der Form dann gar nicht zustande gekommen ist, immer noch besser als jener mit Ägypten, weil Tunesien ist eigentlich nach dem jetzigen Stand als eine zwar unfertige und nicht lupenreine Demokratie, aber doch als eine einzustufen. Ägypten ist als Autokratie einzustufen. Und das bringt mich zur Frage nach Albanien. Ich glaube, dass man hier auch vorsichtig sein muss, wenn man Albanien und Ägypten in einen Topf wirft. Also immerhin ist Albanien EU-Beitrittskandidat. Und wir wissen, dass dort zu einem großen Teil auch wirklich rechtsstaatliche Strukturen vorhanden sind, auch im Asylwesen, um das Ganze in der Form durchzuführen. Vor allem aber ist das Abkommen mit Italien so weit dann auch, und ich weiß, dass das vor allem auch der albanischen Verhandlungsseite zu verdanken ist, so weit gediehen, dass jetzt Italien schon sehr viel Verfahrenshilfe gibt, auch selber Beamten hinschickt, sehr viel Verantwortung weiterhin trägt, aber quasi territorial auslagert. Das aber nicht bedeutet, dass man dadurch sich auch die Verantwortung und die rechtsstaatlichen Prämissen vom Hals hält. Das soll nicht passieren. Natürlich ist es so ein erster Schritt in Richtung dieser ganzen Auslagerungsfrage, die wir schon hatten. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt diese ganzen humanitären und menschenrechtlichen Bedenken außer Acht lasse, ja, dann ist immer die Frage, wird denn das auf lange Sicht wirklich dafür sorgen, dass weniger Menschen irregulär nach Italien kommen, in die EU kommen? Und da ist eine ganz wichtige Frage jene der Rückführungen, weil es geht ja nicht nur darum, dass Albanien für Italien dort vor Ort die Verfahren durchführt, sondern was passiert denn mit den abgelehnten Leuten? Jetzt kann ich noch so oft mir auf die politische Agenda schreiben, wie man es auch hierzulande tut, Rückführungen forcieren. Wenn ich aber mit den Herkunftsländern nicht gesprochen habe und die mit ins Boot geholt habe, dann scheitert das meistens. Das heißt, auch bei Albanien ist die Gefahr groß, dass innerhalb kürzester Zeit sich ein Rückstau bildet an abgelehnten Asylwerbern, die man aber ja auch nicht, das sind wir wirklich im heiklen grundrechtlichen Bereich, auf ewig festhalten kann. Das kommt ja einer Inhaftierung gleich. Das heißt, die könnten sich natürlich auf eigene Faust auf den Weg wiederum in die EU hinein machen, irregulären Weg, Landweg und dann erst recht wieder in einem EU-Mitgliedstaat landen. Also man sieht, da sind noch viele Fragezeichen, die damit verbunden sind. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt all dieser Abkommen ist schon immer auch das innenpolitische Signal. Also eine Giorgia Meloni wusste, sie ist damit angetreten, null Flüchtlinge, Grenzen dicht. Und das soll jetzt eben auch der eigenen Bevölkerung signalisieren, man tut was in die Richtung.
Das betrifft ja vermutlich auch Großbritannien, das ja geflüchtete Menschen nach Ruanda auslagern will. Und das Verfahren dort, sie sollen das Verfahren dort abwandern. Wie sehen Sie das?
Ja, da blicke ich jetzt mit einer gewissen Spannung auf die Ereignisse und Entscheidungen der nächsten Tage und Wochen tatsächlich. Es ist ja mehrfach gescheitert. Es gibt ja auch andere Länder wie Dänemark, die noch Anfang vergangenen Jahres gemeint haben, schauen wir uns das mal an, sehr schnell zu dem Schluss gekommen sind, das klappt einfach nicht mit den jetzigen rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir haben, und den Plan komplett auf Eis gelegt. Also man sieht schon, so einfach ist es dann doch nicht. Ich bin auch sehr skeptisch, was dieses Gelingen eines Ruanda-Deals betrifft. Was man, glaube ich, nicht außer Acht lassen darf, ist, dass solche Abkommen, solche Auslagerungspraktiken auch unglaublich teuer sind, nämlich für das Land, das auslagert. Es wird als Beispiel immer Australien herangezogen, die ja zumindest nicht in ein anderes Land auslagern, aber auf vorgelagerte Inseln. Also niemand kommt aufs australische Festland, außer er wird wirklich akzeptiert als Migrant, als Flüchtling. Und selbst das kostet mehrere Millionen Euro pro Flüchtling pro Jahr, um die Personen dort unterzubringen und sozusagen festzuhalten. Wenn ich da jetzt noch Transportkosten dazu rechne, ich muss ja diese ganzen Asylwerber oder Flüchtlinge, die aufs britische Festland kommen, die muss ich dann ja auch noch dorthin fliegen nach Ruanda. Dort muss ich für Unterbringung sorgen, dort muss ich für die Verfahren sorgen etc. Dann erwartet sich Ruanda wahrscheinlich auch generell noch eine Finanzspritze und so weiter. Also das alleine, der Kostenpunkt, und der kommt mir in der ganzen Debatte viel zu selten vor, der ist eigentlich ein Risiker. Da stellt sich schon die Frage, rechnet sich das unterm Strich? Und dann ist natürlich noch die Frage, welche Regierung vor Ort stütze ich dadurch? Was gebe ich dadurch auch einem Drittstaat, der sich jetzt nicht immer oder ausschließlich gegenüber dem Westen orientiert, wenn es um Fragen von beispielsweise geopolitischen Auseinandersetzungen geht? Welchen Hebel gebe ich einem solchen Drittstaat in Form von mehreren tausenden Flüchtlingen in die Hand? Das war auch die große Krux beim EU-Türkei-Deal. Ein Erdogan hat sich sehr, sehr gut darauf verstanden, bei jeglicher außenpolitischen Auseinandersetzung mit der Europäischen Union damit zu drohen, dass er uns jetzt die Flüchtlinge, die ja eigentlich eh zu uns wollen, schicken wird. Und das hat er auch regelmäßig getan.
Weil Sie Dänemark erwähnt haben, gibt es irgendwo auf der Welt ein Vorbildland? Es wird oft Kanada erwähnt, das aber eigentlich ja eine relativ restriktive Flüchtlingspolitik betreibt, weil die ja ein Handbinking machen und auch nur nehmen den, wenn sie wirklich wollen. Den haben sie in einer Willkommenskultur, aber bis dahin ist ein weiter Weg. Also gibt es irgendwo ein Musterland, das das gut macht?
Die Frage bekomme ich oft und ich sage eigentlich nie Kanada drauf, weil ich bin total der Meinung, die haben ganz eigene, erstens mal geografische Voraussetzungen, die wir in Österreich nicht haben. Im Gegenteil, ich glaube, wir haben geografisch sehr schlechte Voraussetzungen, vor allem, weil wir das Nachbarland Ungarn sind. Das dürfen wir bei all dem nicht vergessen. Also da hat Kanada sicherlich eine fast schon Luxusposition. Es hat natürlich aufgrund dieser geografischen Lage sich auch eine andere Kultur, ein anderer Narrativ herauswickeln können. Das muss man auch ehrlicherweise sagen, weil ja, ich habe das auch einmal persönlich miterleben dürfen an der kanadischen Botschaftsresidenz hier in Wien. Das war im Jahr 2016, glaube ich, und der Botschafter hat, was anders von Canada Day war damals, seine Rede damit begonnen, dass jetzt Kanada wieder, ich glaube, ein paar hundert syrische Flüchtlinge eingeflogen hat, aufgenommen. Tosender Applaus in diesem Garten dort und so weiter. Und ich fand das auf zwei Ebenen lustig, weil einerseits hätte ich mir nicht vorstellen können, dasselbe beim österreichischen Nationalfeiertag, dass der Botschafter beginnt mit, aber wir haben jetzt so und so viele Flüchtlinge aufgenommen, Applaus, Applaus. Das andere aber, es war natürlich eine lächerlich kleine Zahl verglichen mit der Gesamtbevölkerung Kanadas, aber sogar verglichen mit der Bevölkerung Österreichs und die Personen, die wir damals aufgenommen haben. Also da muss man schon ein bisschen differenzieren, würde ich sagen. Ich nehme sehr gerne als Positivbeispiel, und das überrascht dann viele, etwas, das der Europäischen Union gelungen ist. Und das ist mir wichtig, weil ich in puncto Migration dazu neige, die Europäische Union sehr zu kritisieren. Ich bin der Meinung, zu Recht. Aber manchmal gelingt ihr auch etwas. Und ich bin der Meinung, das, was damals eigentlich direkt am 25. Februar 2022 gelungen ist, nämlich, dass man die Massenzustromrichtlinie aktiviert und all diesen, ich glaube insgesamt 28 Millionen ukrainischen Vertriebenen in der gesamten EU sofort Schutz gibt, sofort Arbeitsmarktzugang gibt, das war sinnvoll, nicht einmal nur aus humanitären Gründen, sondern aus pragmatischen Gründen. Weil da war die Gefahr groß, gerade in diesen Nachbarländern wie Polen beispielsweise, wo die Asylsysteme überhaupt nicht so gut aufgebaut sind wie in Österreich, dass das System sofort zum Kippen kommt und dass wir dann diese Bilder haben von Chaos und Kontrollverlust. Mhm. Ja, und die hätten wieder für so eine Negativspirale gesorgt. Mhm. Und ich glaube, da ist was gelungen. Das wird vielfach oft nur so ein Nebensatz gesagt, ja, und das haben wir. Das ist aber wichtig. Ja. Und ich weiß schon, dass man das nicht in jeder Situation anwenden kann. Und wie gesagt, mein Argument wäre eher ein ordnungspolitisches als ein humanitäres, weil ich glaube einfach, dass was ja auch diese Belastung im Jahr 2015, 16 bedeutet hat, war ja diese hohe Antragswelle einfach, die abgebaut werden muss, die für Österreich, Deutschland schon eine Belastung war. Aber dann gab es Länder, die haben viel weniger gut ausgebaute Systeme. Und das hat natürlich einfach von den Systemen her vieles an den Kipppunkt gebracht. Ja? Und dann wieder wird es auch leicht, in diesen negativen Narrativ zu gehen. Also ich glaube, es gab ja 2015 kann man nachlesen in Protokollen des Europäischen Parlaments, gab es viel Diskussion dazu, soll man die Massenzustromrichtlinie auch für diese Gruppe aktivieren, damit wir eben schnell Ordnung reinbringen, Struktur schaffen. Deutschland interessanterweise war ganz stark dagegen damals. Mhm. Aber natürlich wäre das eine Option gewesen.
Warum flüchten Menschen über viele Länder nach Österreich?
Ja, um es positiv zu formulieren, ich formuliere es dann gerne noch anders auch noch, aber positiv zu formulieren, Österreich ist das erste Land in einer Reihe von vielen Ländern, wo Rechtsstaatlichkeit und Freiheit noch lückenlos durchgesetzt werden. Ich weiß, das ist eine Erzählung, die wir nicht hören, aber ich glaube, die stimmt. Ich war letztens an der burgenländischen Grenze in Nickelsdorf und habe dort mit Grenzpolizisten gesprochen. Und habe das sehr interessant gefunden, dass die ihre Rolle sehr, sehr ähnlich sehen. Ja. Jetzt zurzeit passiert kaum was, muss man sagen, an der burgenländischen Grenze. Also wer jetzt Obergrenzdebatten vom Zaun bricht, der, glaube ich, ist in absoluter Unkenntnis der Realität. Also derzeit ist nichts los. Das liegt daran, dass Serbien dicht gemacht hat. Dadurch kommt niemand nach Ungarn und dadurch niemand nach Österreich. Aber ja, im Jahr 2022 beispielsweise, da sind die Grenzpolizisten ordentlich drangekommen. Und die haben immer gesagt, bei uns gab es keinen Chaos und keinen Kontrollverlust, weil dazu sind wir da. Wir sind die, die lückenlos jeden, der ankommt, registrieren. Niemand verlässt die Grenzstation unregistriert. Wir sorgen dafür, dass die unbegleiteten Minderjährigen sofort weiterkommen und gut versorgt werden. Wir sorgen dafür, dass niemand länger als über die angedachte Zeit dort angehalten wird, sofort ins Erstaufnahmezentrum. Wir bringen Ordnung ins System und wir versichern der lokalen Bevölkerung, da ist eben dieser Ordnungsmoment, den verkörpern wir. Und das ist aber das allererste Mal, dass das Geflüchtete auch so erfahren, nach Ungarn vor allem, und sich sehr viele Geflüchtete, das weiß man auch nicht, fast bereitwillig von der österreichischen Polizei aufgreifen lassen. Aber das ist natürlich ein riesiges Problem, möchte ich sagen, weil was nicht sein kann, ist, dass Österreich hat, glaube ich, im Jahr 2022 112.000 Asylanträge gehabt, mehr als 2015. Und Ungarn hatte im selben Jahr unter 50. Und ich meine, da stimmt halt einiges nicht, würde ich sagen, in diesem Verhältnis.
Wie erklärt sich denn dann, müssten doch viele Länder und auch in Österreich selbst über das Land alle mit Hochachtung sprechen? Also es wurde ja tatsächlich viel gemacht, viel geleistet. Es gab keine gröberen Straßenkämpfe, Auseinandersetzungen. Und trotzdem hat man immer den Eindruck, man redet über Österreich, als wäre es ein Hort von Nazis, das Flüchtlinge rausschmeißt. Eigentlich müsste ja das Gegenteil der Fall sein.
Ich glaube, man muss ganz stark differenzieren zwischen der Realität und vor allem auch der Verwaltungsrealität, wo ich auf vielen Ebenen, ich meine, es gibt immer Verbesserungsbedarf, aber wie ich sehe, sowohl bei Asylentscheidern als auch in der Bundesbetreuungsagentur, mit der ich in engen Austausch bin, als auch mit der Grenzpolizei und so weiter, sehr viele sehr konstruktive Kräfte, die auch wirklich ein Verständnis und einen Berufsethos haben, den man sich nur wünschen kann. Das ist mir viel zu wenig präsent in der ganzen Debatte, weil das sind die Leute, die unmittelbar nicht nur die Ankommensarbeit, sondern, sind wir ehrlich, auch die erste Integrationsarbeit leisten. Ja. Das andere ist aber ein Diskurs, eine Rhetorik über Migration, Flüchtlinge, Flucht, Asyl, der schon in Österreich etwas explosiver geführt wird als in anderen Ländern. Ich habe Anfang des letzten Jahres mit der damals ganz neuen ARD-Korrespondentin in Wien gesprochen und die hat zu mir gesagt, also das Erste, was ihr in Österreich aufgefallen ist, das sind Dinge sagbar, die würde man in Deutschland schon lange nicht mehr sagen. Das hat sie so ein bisschen sich geniert zu sagen, ich sage es nur, ja. Und sie hat gesagt, ja, Asylant, das schreiben sie ja wirklich auf die Plakate, hat sie da gesagt. Und ich war so ein bisschen wirklich schockiert, ja. Ich meine, jetzt ist natürlich dieses Wort Remigration in aller Munde, man hat es leider eh gesehen, ja. In Deutschland wird das bei Geheimtreffen unter Anführungszeichen kolportiert, bei uns wird es groß auf Transparente geschrieben. Jetzt ein blödes Beispiel ganz rechts der Mitte, aber ich sage nur, das ist schon so ein bisschen von der Tonlage her und ich denke mir das auch immer, aber Sie haben das richtig gesagt, Migration ist ja eigentlich auf einer gewissen Ebene absolute Normalität in diesem Land. Also wir haben 25% der Bevölkerung mit sogenannten Migrationshintergrund. Sie können mittlerweile in kaum einen Wiener Supermarkt gehen, ich weiß nicht, ob das den meisten bewusst ist, ohne auf einen Flüchtling zu treffen. Mhm. Nur jemand, der hat nicht Flüchtling am Hirn stehen, sondern der trägt halt ein Billerkapperl mit seinem Namen am Schild, ja, und bedient an der Wurstdecke oder gibt ihnen eine Semmel in den Sackerl. So halt, ja, was ja gut ist. Aber dadurch werden die Leute ja in dem Fall nicht als Flüchtlinge wahrgenommen. Wir haben aber auf der anderen Seite einen unglaublich skandalisierenden, emotionalen Diskurs zu, das passiert an der Grenze, das passiert in diesen Zelten, die wieder notwendig sind und so weiter. Also da klafft etwas ganz stark auseinander und da gibt es natürlich nicht wenige Kräfte, politische Kräfte, die das verstehen zu instrumentalisieren, noch weiter anzufachen und damit auch Kleingeld zu schlagen und mitunter Wahlen zu gewinnen.
Was man oft hört, ist, warum flüchten Muslime nicht in muslimische Länder?
Also der allergrößte Anteil der Flüchtlinge weltweit geht tatsächlich unmittelbar in die Nachbarländer. Also jetzt schauen wir uns zum Beispiel Syrien an, weil da habe ich viel dazu gearbeitet. Der allergrößte Anteil der syrischen Geflüchteten ist am Anfang sowieso, aber auch jetzt noch nach Libanon oder Jordanien gegangen. Jordanien, etwa jeder vierte bis jeder sechste dort lebende Mensch ein syrischer Flüchtling. Also das sind schon Dimensionen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Im Jahr 2015, auch wenn das für Europa als Rekordjahr in die Geschichte eingegangen ist, kamen nur insgesamt 6% aller Flüchtlinge weltweit überhaupt nach Europa. Aber natürlich, es war für alles, was wir in den Jahren davor hatten, schon viel, viel mehr und das Augenmerk lag dann halt klar darauf. Was man auch sagen muss, ist, Flüchtlinge weltweit in den unterschiedlich gelagerten Krisen- und Konfliktregionen wollen zuallermeist erstens mal im Land bleiben, wenn es geht, also nur Binnenflucht machen oder aber in Nachbarländern bleiben. Und das ist auch jetzt, blicken wir auf eine humanitäre Krise, die leider im Westen gar nicht präsent ist, Sudan. Es gibt unglaublich viele sudanesische Flüchtlinge. Das sind die allermeisten in Nachbarländern untergebracht.
In Ägypten zum Beispiel.
In Ägypten auch beispielsweise, ist ein wichtiger Punkt. Ja. Und wollen da auch bleiben zu einem Großteil. Nur natürlich braucht das auch eine gewisse Unterstützung für diese Aufnahmeländer vor Ort. Und Stichwort Syrien, da war ja ein großer Faktor im Jahr 2015, dass man in diesen großen Flüchtlingslagern in der Region die Programme des World Food Programs gekürzt hat, massiv gekürzt hat, die Zahlungen seitens des Westens und es dann für viele Menschen einfach keine tragbare Situation mehr war und die dann beschlossen haben, sich auf den Weg zu machen. Also da kann man schon ableiten, was man vorausschauend anders machen hätte können. Nachbarländer leisten immer noch sehr viel und das ist leider auch, glaube ich, mit der eurozentrischen Brille, die man halt hat, weil man halt in Europa ist, ich meine das jetzt auch gar nicht kritisch, gerät das häufig mal außer Blick tatsächlich, dass eigentlich nur ein kleiner Anteil, ein sehr geringer Anteil aller Geflüchteten weltweit es überhaupt schafft, muss man sagen, bis nach Europa zu gelingen. Das Problem ist aber eine Form der unfairen Selektion, die durch das geltende Migrationsregime betrieben wird. Ja.
Ist Geld ein Faktor? Also man hört ja auch oft die Diskussion, den Pull-Faktor, Menschen kommen, weil sie hier Versorgung haben, weil sie hier Geldmittel bekommen, also mehr als es in anderen, auch wenn es nicht viel ist, aber auf jeden Fall mehr als in vielen anderen Ländern. Ist das eine relevante Motivation für Flüchtlinge, nach Österreich zu kommen?
Also ich glaube, man muss jetzt unterscheiden, auch natürlich Flüchtlinge auf der einen Seite, Migranten auf der anderen Seite. Es stimmt aber schon auch, was Sie jetzt so ein bisschen in der Frage anklingen lassen, die große Realität der Migrationsbewegung in Afrika, aber auch von Afrika hinaus, ist eine der sogenannten gemischten Migration. Das heißt, Flucht und Migrationsgründe gehen ineinander über. Beispiel Eritrea. Dort haben wir ein Regime, dort haben wir massive Menschenrechtsverletzungen. Viele Menschen brechen trotzdem aus wirtschaftlicher Not auf. Es kann aber dann entlang der Reise, und das ist eine sehr, sehr lange Reise, also da muss man erst einmal durch die Sahara und da muss man beispielsweise es in Libyen schaffen, einem Foltergefängnis zu entkommen und dann die Überfahrt wagen und so weiter. Da kann dann auch entlang der Reise ein Zwangsmoment hinzukommen, eine schwere Form der Folter oder Menschenrechtsverletzung, die dann Asylgrund bedeuten würde. Also das Ganze ist höchst komplex geworden in dieser globalisierten Welt. Aber ja, es bedeutet tatsächlich, dass Menschen, die ankommen, mitunter erstens mal Sicherheit und Freiheit suchen, ja, wenn sie aus einem Regime flüchten. Personen, die aus wirtschaftlicher Not fliehen, da ist Geld nur indirekt ein Faktor, weil ganz stark wird halt Arbeit gesucht. Und man muss ehrlicherweise schon sagen, wir haben derzeit im europäischen Asylsystem einen gewissen Anteil von Personen, die dort nicht hingehören und dort interessanterweise auch nicht hinwollen. Also wir erinnern uns an diese Diskussion über die Inder vor einigen Jahren in Österreich. Und wenn man mit solchen Indern beispielsweise im Erstaufnahmezentrum Dreiskirchen offen gesprochen hat, dann haben die ganz offen zu Protokoll gegeben, naja, eigentlich wollen wir ja gar nicht nach Österreich. Wir ruhen uns jetzt ein paar Tage hier aus, weil der Weg über die Balkanroute war eh anstrengend genug. Und dann gehen wir weiter nach Spanien, Portugal, irgendwo hin, wo wir bei diesen großen Erntefarmen unterkommen. Dort waren wir vor der Pandemie schon mal arbeiten, meistens übrigens nicht angestellt, weil auch nicht legal aufhältig. Ja, Schwarzarbeit, wichtiges Thema, was aber von den Arbeitgebern eigentlich so gemacht wird, um natürlich auch Löhne unten zu halten, um auch das Obst und Gemüse für uns eins billig zu halten. Das Ganze ist ein großes System leider auch. Und da sind viele Themen, die eigentlich der Arbeitsmigration zuzuordnen wären, dass viele irreguläre Migranten auf den Arbeitsbedarf antworten, auch jetzt schon, die aber keine legalen oder anderen Einreisemöglichkeiten haben. Und die müsste man rausnehmen aus dem Asylsystem, weil Asylaufnahme, auch einfach den Antrag entgegenzunehmen für einen Nationalstaat, ist die mit Abstand teuerste Form der Einwanderung. Da muss ich ja für jeden Asylantrag ein gesamtes rechtsstaatliches Verfahren starten. Und in der Zeit habe ich auch nichts von der Person. Die darf ja auch nicht arbeiten und irgendwas beitragen. Mhm. Also das ist natürlich zu ändern, würde ich sagen. Und das wäre höchst an der Zeit, das zu ändern. Weil wir wissen, auf der anderen Seite haben wir einen steigenden demografischen Druck in vielen Ländern Europas.
Das ist vielleicht ein bisschen ein harter Bruch, aber wir erleben ja in Österreich jetzt eine Debatte, eine intensive Debatte über Jugendkriminalität, die sich mischt auch mit einer Debatte um Migration. Was immer gefährlich ist, wenn Sie zwei Dinge miteinander vermischen. Wie sehen Sie dieses Problem, diese Thematik?
Also da bin ich jetzt ein bisschen außerhalb meiner Expertise. Ich kann jetzt nur das sagen, was ich aus der Kriminalsoziologie weiß. Was wir halt schon sehen ist, und das muss man auch ehrlicherweise in den Blick nehmen, es gibt eine Risikogruppe für Straftaten in allen sozusagen Kulturen, das sind junge Männer. Das ist einfach so, also das Geschlecht und das Alter spielt da stark zusammen und man sieht auch in allen Kurven, die sich da tun, ab einem gewissen Alter flacht das auch wieder ab. Da kann man jetzt viel drüber debattieren, ob das mit Sozialisierung, ob mit Genen, mit Biologie, womit auch immer das zusammenhängt. Die Gruppe haben wir. Und was leider auch stimmt, und das ist einfach diesem selektiven und ich finde eigentlich unfairen Migrationssystem zuzuschreiben, das wir jetzt haben und das aus meiner Sicht geändert gehört. Es ist vor allem diese demografische Gruppe, die überhaupt den Weg nach Europa schafft. Ja. Wir sprechen immer davon, schutzbedürftige Menschen wie Frauen und kleine Kinder aufnehmen zu wollen. Allein wenn wir keine sicheren Fluchtrouten für diese Gruppe schaffen, dann haben die weder das Geld dafür, noch haben die körperlich die Kraft dafür, etc. etc. Und dann kommt vor allem die Gruppe. Und dann, und das möchte ich jetzt ganz offen ansprechen, und ich hoffe, es wird mir nicht negativ ausgelegt, aber wir sehen gerade mit Blick auf junge Geflüchtete aus Afghanistan, Syrien und so weiter, dort in den Ländern jeweils dauert dieser Konflikt schon sehr, sehr lange. Häufig ist es so, dass dieser Weg von beispielsweise Damaskus nach Wien nicht in einem durch in 10 Tagen gegangen wird, sondern mittlerweile wissen wir, die Leute sind Monate, manchmal jahrelang unterwegs mit ausgedehnten Aufenthalten in so Transitländern und so weiter, machen dort immer wieder Ausgrenzungserfahrungen, Prostitution von jungen Männern, sexuelle Ausbeutung, Drogenhandel, ja, verdient man sich damit wieder den nächsten Abschnitt der Reise und so weiter. Also wenn die Leute hier ankommen, sind die zerstört. Also das ist tatsächlich ein Faktum, was wir sehen. Psychische und physische Gesundheit hat massiv gelitten. Die Leute kommen mit einem Rucksack an Themen. Dann kommen die hierher und dann sind sie zuerst einmal monatelang in so einem Asylheim, wo sie den ganzen Tag nichts Sinnvolles machen können, wo sie auch wenig Austausch haben mit der sogenannten Mehrheitsbevölkerung, wo sie in Gruppen von jungen Männern, was ich immer problematisch finde, ich erinnere mich an meine Jugend zurück, zusammenhängen und halt, wie gesagt, auf blöde Gedanken auch kommen. Das ist nicht ideal, würde ich sagen. Außer sie haben das Glück, dass sie sofort in die Obsorge kommen, Pflegefamilie. Ja? Und das sind dann oft die Erfolgsbeispiele, die es dann irgendwie geschafft haben. Aber für alle haben wir dieses System leider nicht. Und das, glaube ich, ist schon etwas, wo wir genauer hinschauen müssen. Ja? Einfach sozusagen auch die Veranlagung, dass erst einmal kommt da jemand mit Themen, wir laden noch Themen drauf und dann wundern wir uns, dass was passiert. Ja?
Aber was soll die Konsequenz sein, wenn ein Flüchtling, ein Asylwerber straffällig wird, schwere Straftat? Was soll denn mit dem passieren? Soll der abgeschoben werden? Weil das ist ja immer ein häufiges Thema auch in der Bevölkerung, dass halt der Eindruck besteht, es ist sanktionsfrei. Was es nicht ganz ist, aber der Eindruck ist da. Und was kann man dem entgegensetzen?
Also ich habe bewusst zu lange ausgeholt, weil ich glaube, wichtiger fast noch als was macht man, wenn es schon passiert ist, wäre die Prävention. Und ich glaube, da kann man viel verhindern, könnte man viel verhindern, wenn man ein anderes Einreise- und Migrationsregime schafft, wenn man von Beginn an für diese engmaschige Versorgung sorgt und so weiter. Das wäre eigentlich wichtig. Das ist ja auch beim Thema Gewalt gegen Frauen. Gewaltschutz ja, aber wir brauchen Gewaltprävention eigentlich. Und da ist Österreich vielfach säumig. Also da würde ich ganz stark dafür plädieren. Was das mit Sanktionen, also Sie haben schon gesagt, es gibt eigentlich eine klare Rechtsordnung, das heißt, es bleibt ja nicht sanktionslos. Erstens mal greift das Strafrecht ist nicht das Asylrecht, das muss man auch auseinanderhalten. Und vor allem aber ist wichtig, und ich glaube, das ist schon zentral, das auch darzustellen, wir haben uns als globaler Norden und als jene Länder, die auch federführend waren, das waren vor allem europäische Länder, damals, als wir nach den Schrecken der beiden Weltkriege die Genfer Flüchtlingskonvention entworfen haben und ratifiziert haben, darauf geeinigt, dass es ganz harte rote Linien gibt, hinter die man nicht zurückfallen darf, weil es da auch wirklich um den Unterschied zwischen Zivilisation und Barbarei geht. Und eine dieser wichtigen roten Linien ist das absolut geltende Folterverbot. Ich darf einen Menschen nicht in ein Land zurückführen, in dem Folter oder schwere Menschenrechtsverletzungen drohen. Ja? Und ich glaube, das ist eine zivilisatorische Errungenschaft, die den Verfassern der Genfer Flüchtlingskonvention, das waren alles versehrte und verwundete Männer des Zweiten Weltkrieges, sehr präsent war, was das bedeutet. Deshalb haben sie sich darauf verständigen können. Uns heute, im Jahr 2024, ist es vielleicht etwas weniger präsent, glaube ich, was das heißt. Und das soll überhaupt keine Relativierung sein dieser Straftaten, die begangen werden. Und wie gesagt, mit aller Härte des Strafrechts ist dagegen vorzugehen. Und dennoch kann man aber sagen, das Folterverbot als zivilisatorische Errungenschaft gilt als absolut. Und wir haben ja Möglichkeiten von Abschiebungen, die leider aber selbst dann, wenn es rechtlich möglich ist, und da bin ich wieder bei der Frage von Kooperationen, nicht gelingen. Warum? Weil niemand mit den Herkunftsländern redet. Das ist eigentlich das, wo sich auch niemand hinschauen traut, dass die Herkunftsländer selbst von irregulär aufhältigen Migranten in Europa profitieren und deshalb überhaupt kein Interesse haben, die eigenen Staatsbürger zurückzunehmen.
Sie haben ein bisschen angesprochen schon, dass Sie Versäumnisse sehen im Umgang mit Migration, mit Integration. Drehen wir den Spieß einmal um. Was passiert denn, wenn Sie Integrationsministerin natürlich werden würden? Was würden Sie denn dann akut machen, sofort machen, langfristig machen?
Ja, dieser Kelch möge mir vorübergehen, okay. Also ich glaube, ich sehe zwei Ebenen. Ja, und ich sage das deshalb, weil ich glaube, dass eine Integrationsministerin, Minister auch beides verkörpert. Das eine ist, was mache ich auf gesetzlicher Ebene anders? Ja? Das zweite ist aber schon, weil es ja auch immer stärker um die Ebene der Rhetorik, wie rede ich über das Thema geht. Und ich glaube, da zuerst einmal bedeutet es, brauchen wir eine andere Erzählung dessen, was es bedeutet, Österreicherin, Österreicher zu sein. Und das heißt jetzt nicht, dass wir alles andere über Bord werfen müssen, das meine ich nicht. Ja, also wir können weiterhin auch diese ganzen schön aufgeladenen Symbole und Insignien wie Dirndl und Schnitzel und so weiter, ja, das ist ja auch identitätsstiftend. Aber wenn wir um uns blicken, ehrlicherweise, ich habe vorhin erwähnt, 25% der österreichischen Bevölkerung haben sogenannten Migrationshintergrund, in manchen Wiener Bezirken über 50%. Und trotzdem sind viele davon mittlerweile österreichische Staatsbürger oder wollen es werden. Da würde ich sagen, können wir ein bisschen eine vielleicht etwas modernere Erzählung wagen. Zu sagen, ja, es gibt Österreicher, die haben weiße Haut und blaue Augen und sind blond und haben zwei Heidi-Zöpfe. Und dann gibt es andere, die schauen ein bisschen anders aus und die machen aber auch einen wichtigen Beitrag. Also so peu à peu sich ein bisschen was anderes zu erzählen über dieses Land, das ja nie ethnisch homogen war. Nie. Ja, das ist ja eine Chimäre eigentlich. Aber das so ein bisschen aufzubrechen und zu verdeutlichen, was noch möglich ist, auch mit Blick auf Innovation, Kreativität, Weltoffenheit, gerade weil wir uns im Herzen Europas befinden, das würde ich ganz schön finden. Ich glaube, das kann man mal so machen. Gesetzliche Änderung, die erste, die ich angehen würde, wäre sicherlich eine Änderung des Einbürgerungsgesetzes. Österreich hat eines der restriktivsten Einbürgerungsgesetze weltweit. Vor allem auch sehr, sehr hohe finanzielle Hürden, die damit verbunden sind, die einfach ökonomisch selektiv sind. Also wer reich ist, kann sich die Staatsbürgerschaft leisten. Jetzt sehr salopp formuliert, wer zu wenig verdient, der kann sich es nicht leisten. Und das hat leider auch integrative Folgewirkungen. Also wir haben eine ganze Generation von Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die in einem Umfeld aufgewachsen sind, wo sie nie in ihrem jungen Leben bisher erfahren konnten, dass irgendjemand in der Familie am Sonntag zur Wahl geht. Nie. Und das nimmt man dann aber mit, selbst wenn man selber irgendwann die Staatsbürgerschaft und dadurch das Wahlrecht bekommt, ist das quasi ansteckend, dieses Nichtwählen. Und man tut es dann selber nicht. Oder aber, das ist halt die Gefahr bei Staatsangehörigen, die nicht Österreicher sind, aber hier leben, dass man sich halt gegenüber dem Herkunftsland orientiert. Und dann haben wir wieder diese unsäglichen Debatten über Erdogan macht Wahlkampf in Österreich. Das finde ich auch nicht gut, dass das passiert. Aber das kann er ja nur, weil er hierzulande so viele Wahlberechtigte hat. Also das würde ich jetzt gesetzlich gesehen als erstes angehen. Und ich glaube, das wäre höchst an der Zeit, dass Österreich ein Einbürgerungsgesetz erhält, das zumindest sich im guten europäischen Durchschnitt bewegt und nicht ganz am Ende der Skala.
Dann schaue ich einmal mit Neugier, ob der Kelch tatsächlich vorübergeht oder einmal bei Ihnen landet. Darf mich Frau Kohlenberger ganz herzlich bedanken für die erhellenden Worte und für die lange Zeit, die Sie sich genommen haben. Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, darf ich mich ebenfalls bedanken fürs Zuhören. Besuchen Sie uns doch auf der Webseite newsflix.at, dem neuen Portal für mediale Lebensqualität.
Das war Wissen, was ist, der Newsflix-Podcast. Alle Podcasts gibt es zum Nachhören und Nachlesen gesammelt auf newsflix.at.